Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimer und Kelling.
Moin Moin und willkommen zurück, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt und wir hatten bisher Triathleten, wir hatten Läufer, wir hatten Schwimmer, wir hatten Radsportler. Wir hatten jetzt bisher eigentlich so die drei Sportarten des Triathlons hier zu Gast und heute wagen wir uns mal in komplett andere neue Gewässer und ich glaube, aus sportlicher Sicht habe ich heute mit den bekanntesten und erfolgreichsten Gast dabei. Ich begrüße Max Planer aus dem Deutschlandachter.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich, dass das so geklappt hat. Grüße gehen raus nach Portugal, wo du gerade im Trainingslager bist. Und damit die Leute wissen, wem sie heute zuhören, weil das ist, glaube ich, eine Sportart, da kam keiner drauf, dass wir die heute zu Gast haben. Du bist 30 Jahre jung, bist 1,95 groß, bist, wie gesagt, schon Teil des Deutschlandachters, machst den Rudersport seit 2001, bist selbst Podcaster und im Podcast Game Changer, den du da sehr erfolgreich machst seit 2 Jahren, könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr so ein bisschen was über Mindset oder Bewusstsein wissen wollt. Sehr angenehm zu hören.
Dankeschön.
Ich hatte jetzt tatsächlich noch nichts zum Gewicht gefunden, weil Ruderer stellt man sich ja groß und kräftig vor. Magst du da mal was verraten?
Ja, das kommt ungefähr hin. Also mit den 91, die ich groß bin, 95, 96 Kilo. Also nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht.
Ja. Ja, nicht schlecht. Gewicht für mich undenkbar. Auch eine Größe, wo ich nie hinkommen werde, aber Respekt. Dann bist du oder hast du an deiner langen Ruderkarriere auch schon ziemlich was an Erfolgen aufzuweisen, wo ich mal so einen kleinen Auszug vorbereitet habe. Du warst Juniorenweltmeister im Achter, du warst auch Juniorenweltmeister im Doppelvierer, Dritter bei der EM im Vierer ohne Steuermann und mehrfacher Welt- und Europameister im Achter. Da habe ich nachher noch was vorzubereitet, weil du warst in verschiedenen Bootsklassen unterwegs. Vorab wäre jetzt noch so eine Frage, habe ich irgendwas vergessen, was man über dich noch sagen kann oder muss?
Boah, also klar, ich meine, ich wie du ja schon gesagt hast, beim meinem eigenen Podcast rede ich ja auch jetzt nicht nur über Rudern, also ich glaube, wir reden hier heute sehr viel über Sport, aber klar, ich bin natürlich auch ein Mensch und habe auch viel beispielsweise auch Rückschläge gehabt in meiner Leistungssportlaufbahn, über die ich auch offen spreche, weil das eben so dazu gehört für mich. Und das betone ich eigentlich immer nochmal oder merke das auch nochmal so an, weil sonst heißt es immer so, boah, Weltmeister, Wahnsinn und so. Aber ey, wenn man guckt, wie viele Jahre da Blut, Schweiß und Tränen geflossen sind und wie vielen Treppenstufen ich mir da die Zähne ausbeißen musste, um da hinzukommen, ist auch immer nochmal ganz interessant. Aber ansonsten jetzt... Klar, war da noch die andere Medaille dabei und so, aber das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so relevant hier.
Ja, dann starten wir auch mal so quasi mit der typischen ersten Rubrik hier des Podcasts. Das heißt die Einheit der Woche. Und da würde ich mal dich fragen, was so eine typische Ruder-Trainingseinheit ist, wo du sagst, die machst du gerne oder das ist so das absolute Muss, was man mal machen muss.
Also die typische Rudereinheit, das heißt jetzt nicht, dass ich die gerne mache, weil die typische Rudereinheit, die wir sehr oft machen, ist einfach... Extra-Training, 20, 22 Kilometer einfach lang hin, Puls irgendwie 140, 150 und einfach lang rudern. Das ist so die typischste Einheit. Was ich am liebsten mache, ist aber eher Streckenfahren, eher schnelle Schläge, also so Richtung Wettkampfcharakter hin, also 500 Meter ballern, 1000 Meter ballern oder eben auch mal ein Rennen fahren, was eben 2000 Meter lang ist bei uns. Das mache ich am liebsten, dafür mache ich den Leistungssport. Aber eine typische Trainingseinheit ist eigentlich eher mal Grundlagenausdauer.
Ja, da haben wir doch jetzt auch schon den perfekten Bezug hier zur Laktatdusche. Da denke ich mal, wenn du da 500 Meter ordentlich Gas gibst, kommt da ordentlich Laktat in die Arme.
Ja, auf jeden Fall. Also meistens schieße ich mich immer beim Ergometer-Test weg, eigentlich bei 2000 Meter Ergo-Test. Da kann ich mich auch gut aus dem Leben schießen. Da habe ich eigentlich immer über 20 Millimol. Aber klar, 1000 Meter oder 5 Meter Strecke, wenn man da richtig reinkloppt, dann geht da auch was.
Ja, nicht schlecht. Ich habe mitgebracht diese Woche für die Hörer eigentlich stupide Grundlagentour. gespickt mit so ein paar Orchid-Sprints, die dann halt wirklich so hart gefahren werden, dass es wie Radrennen ist. Teilweise wird dann da auch frühzeitig mal attackiert, damit man das Orchid definitiv gewinnt. Auch so eine Einheit, die eigentlich locker sein sollte, aber danach denkst du dir so, du bist 160 Kilometer Rad gefahren, weil die Beine so brennen. Das ist meine Einheit der Woche.
Geil, ja.
Mich würde mal interessieren, wie du zum Sport gekommen bist, weil jeder Mensch hat ja irgendwo so seinen eigenen Weg zum Sport. Irgendwo, einige werden angetrieben durch die Eltern, einige, weil sie halt einfach irgendwo was machen müssen, früher mit Freunden gespielt haben und Sportausgleich war. Wie war dein Weg zum Sport und explizit zum Rudersport dann?
Also ich habe eigentlich, ich war schon sehr ein Kind, was sehr viel Bewegung brauchte. Also meine Eltern haben dann schon erkannt, okay, der Junge, der muss irgendwie, muss man in irgendeinen Verein stecken. Und dann habe ich mit 5 erstmal mit Fußball angefangen, so wie viele Jungs in dem Alter. Und habe dann aber mit so 10, 11 Jahren, bin ich dann zum Rudern gewechselt. Das lag zum einen daran, dass ich eigentlich auch aus einer Ruderfamilie komme. Also meine Eltern haben beide gerudert früher, auch recht erfolgreich im Juniorenbereich. Und dann war mein Vater zu der Zeit dann damals noch, also als ich dann so 10 war, auch noch Übungsleiter im Ruderverein. Das heißt, ich war dann auch öfter schon mit da, habe mir das angeguckt. Und ja, beim Rudern muss man halt schon so, da kannst du jetzt nicht mit 5 anfangen, da musst du schon eine gewisse Körpergröße dann auch haben, um ins Boot zu passen. Und da fängt man eigentlich so frühestens mit 10, 11 an. Und da habe ich halt ein paar Monate mal beides gemacht, habe es halt ausprobiert, habe geschaut, wie viel Spaß macht mir das. Und habe dann eigentlich relativ schnell erkannt, dass das voll geil ist, also dass ich das voll mag, übers Wasser zu gleiten, in der Natur mit meinen Freunden. Habe da auch eine gute Gruppe so gefunden an Kids, mit denen ich da Spaß hatte. Und dann musste ich mich halt relativ schnell entscheiden, weil du willst natürlich nicht am Wochenende halt die Fußballjungs oder die Ruderjungs halt sitzen lassen, sei es jetzt Training oder Wettkampf. Und dann musste ich mich halt entscheiden und habe mich dann erstmal dann fürs Rudern entschieden. Aber ganz ohne damals schon jetzt irgendwie Leistungsgedanken zu haben, sondern eigentlich eher aus Spaß, aus Spaß an der Bewegung. Und 3, 4 Jahre später dann, so mit 14, 15, kam dann wirklich so das erste Mal dann so auf, okay, Option Sportschule Magdeburg, Option Leistungssport zu probieren. Und da habe ich dann den Schritt einfach ausprobiert und habe es einfach mal gesagt, ich probiere das jetzt mal. So war erstmal so der Weg zum Rudern selbst.
Nicht schlecht, coole Story dahinter. Du hast gerade gesagt, man muss quasi, um beim Rudern anzufangen, so schon gewisse Körpergröße haben. Warst du denn schon immer so groß gewachsen oder kam das nachher mit durchs Rudern auch?
Also ja, also ich glaube, ich bin schon noch während, also ich bin, glaube ich, bis ich 17, 18 war noch gewachsen, aber war schon immer eigentlich so einen halben oder einen Kopf größer jetzt als die anderen in meiner Klasse und so. Also das war zum Beispiel dann beim Fußball nachher auch. Ich war echt kein guter Fußballer. Weil musst dir ja vorstellen, wenn du so schnell wächst, ne, dann kommen die Knochen irgendwie, also du kommst mit der Bewegung gar nicht hinter den Knochen und hab mir dann teilweise auch selber manchmal ein Bein gestellt. Aber trotzdem war es so, dass bei den Spielen der gegnerische Trainer voll oft dann beim Schiri erstmal meine Lizenz sehen wollte, ob ich dann auch das Alter habe und nicht älter wäre, weil ich immer einen Kopf größer war als die anderen. Obwohl ich eigentlich gar nicht besser gespielt habe, sondern eher schlechter. Aber der hat immer gesagt, oh, der ist ja groß, da muss ich jetzt erstmal gucken, ob das stimmt, dass der jetzt hier Jahrgang 91 ist. Das war irgendwie dann immer ein bisschen komisch. Und nach dem Spiel hat er dann wahrscheinlich meistens gedacht, ja gut, hätte ich gar nicht fragen brauchen. Aber das war schon so, dass ich schon immer etwas größer war im Verhältnis zu den anderen Kindern in meinem Alter. Aber ich weiß auch noch, dass wir dann auch in Magdeburg an der Sportschule noch öfter immer die Größen messen mussten und ich dann da auch noch in die Höhe geschossen bin. Ne?
Ja, quasi dieses klassische Vorurteil nachher, der ist groß irgendwo, der schüchtert die anderen ein, da müssen wir erstmal
gucken. Ja, genau.
Ja, du warst im Rudern schon in mehreren Bootsklassen unterwegs und irgendwo, ich glaube, so der normale Hörer, der kennt vielleicht irgendwo den Deutschlandachter als das Flaggschiff irgendwo aus den Medien. Du warst unter anderem noch im Vierer ohne Steuermann unterwegs. Und was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Nee, das war's, glaube ich. Oder im Doppelvierer warst du auch noch. Da würde ich dich einmal nach so einem kurzen Crashkurs bitten, was so der Unterschied in den einzelnen Bootsklassen ist.
Ja, das ich versuche es relativ kurz zu fassen. Und es ist so, dass beim Rudern gibt es eigentlich erstmal 2 Disziplinen. Die eine Disziplin nennt sich Riemen, die andere nennt sich Skull. Und beim Riemen hat jeder Ruderer nur ein Ruder in der Hand. Das heißt, die kleinste Bootsklasse ist da der Zweier, weil da muss einer links rudern und einer rechts rudern. Und beim Skull, da hat jeder Ruderer 2 Ruder in der Hand. Die nennt man dann die Skulls, einen links und einen rechts. Und dadurch ist da halt der kleinste Bootsklasse der eine. Und dann gibt es eben beim Rie gibt es dann Zweier, Vierer, Achter. Und da es auch mal einen Vierer mit Steuermann gab, wird das andere halt Vierer ohne Steuermann genannt. Jetzt gibt es aber keinen Vierer mit Steuermann mehr, also könnte man auch einfach Vierer sagen. Und beim Skullen nennt sich das dann eben Einer, Doppelzweier und Doppelvierer. Das Doppel steht dann eben dafür, dass dann eben jeder zwei Ruder in der Hand hält. Und genau, ich bin halt, als ich noch jünger war, viel hin und her gewechselt. Immer, je nachdem, was mein Trainer halt zu mir gesagt hat, was ich machen soll. Und bei uns in Magdeburg war es eigentlich so, dass erstmal alle geskullt haben, weil da eben gesagt wurde, okay, da übst du erstmal die Grundlagen, da kriegst du ein Bootsgefühl, gerade im Einer, was dir dann später beim Riemen auch hilft. In den USA zum Beispiel ist es so, die rudern alle direkt im Achter, die fahren direkt Großboot, die fahren direkt Riemen, also eine ganz andere Herangehensweise, aber bei uns war es eben so. Und dadurch bin ich halt immer viel geskullt. Und als ich dann im ersten Junior-A-Jahr war, hat dann mein Trainer gesagt, okay, im Skullen wird es ein bisschen schwierig mit der Junioren-WM, wir wollen da aber hin, wir probieren es im Riemen, wir probieren das da aus. Im Skull gibt es ja immer nur 8 Plätze. Genau, wir wollten dann zur Junioren-WM und hat unser Trainer eben entschieden, okay, wir probieren das im Riemen aus. Und dann war ich erstmal Riemer auf einmal. Und ein Jahr später hat er dann gesagt, du hast dich physisch entwickelt, du kannst auch gut Einer fahren, wir probieren es jetzt doch mal Einer, also im Skull. Und dann bin ich eben Einer gefahren, habe mich qualifiziert und bin dann Doppelvierer bei der Junioren-WM gefahren im zweiten Jahr und habe da dann auch gewonnen. Und da, als ich dann in A-Bereich danach gekommen bin, habe ich aber relativ schnell erkannt, dass im Riemen eher meine Zukunft liegt, weil ich halt da mehr Spaß dran habe. Also wenn mir das, erstens habe ich mich da mehr gesehen, dass ich da besser mein Potenzial abrufen kann. Aber zum anderen hat es mir einfach auch mehr Spaß gemacht, nicht alleine zu trainieren im Einer, sondern halt immer mindestens zu zweit im Zweier, also immer im Team zu sein. Und da kann ich einfach meine Stärken besser ausspielen. Und dadurch bin ich dann halt, ja, durch dieses Leid hin und her dann aber zum Riemen gekommen und seitdem halt da geblieben. Also es war 2011 oder so. Ja, seit 10 Jahren bin ich eigentlich durchgängig jetzt Riemer.
Dann danke ich dir schon mal für diesen kleinen Exkurs. Ich hätte noch eine Frage dazu zu der körperlichen Belastung beziehungsweise zu der Umstellung. Ob du das als Athlet quasi merkst, wenn du ständig hin und her switcht vom Skullen zum Riemen?
Ja, so in dem jungen Alter merkt man das noch nicht so krass, weil da bist du ja noch nicht so ultra viele Kilometer gefahren. Also wenn ich jetzt wechseln müsste, ich fahre jetzt auch manchmal einer im Training, das geht, gar kein Problem, mal eine Einheit oder so, oder auch mal ein paar mehr, wenn jetzt der Zweierpartner irgendwie mal verletzt ist oder krank oder irgendwas ist. Aber jetzt für einen Wettkampf spezialisieren wir uns ja. Ich fahre ja zum Beispiel auch nur Steuerbord, also ich fahre nur die linke Seite. Weil das Umlernen jetzt, nachdem ich schon zigtausende Lebenskilometer habe, also wir fahren ja im Jahr mehrere tausend Kilometer, ist dann doch recht schwierig, gerade was dann die Feinheiten so der Technik angehen. Und deswegen ist das Wechseln nachher dann, je älter man wird, gar nicht mehr so einfach. Es gibt immer wieder Beispiele, die das zeigen, dass das geht. Aber ich habe mich da spezialisiert und das passt so.
Alles klar. Dann würde mich mal interessieren, der Unterschied zum Leichtgewichtsrudern. Also wir haben ja jetzt vorhin geklärt, du bist fast 2 Meter groß und fast 100 Kilo schwer. Leichtgewichtsrudern, ich hatte mal was gehört von bis 70 Kilo und das Boot darf irgendwo 140 zusammenwiegen, also die beiden Athleten, die drin sitzen oder sowas.
Ja, genau, im Doppelzweier zum Beispiel ist das so. Also Leichtgewichtsrudern ist bei den Männern 70, bei den Frauen 57 Kilo Maximalgewicht. Und die müssen dann eben am Wettkampftag, ich glaube, da gibt es so ein Zeitfenster, wann die zur Waage müssen. Die müssen, glaube ich, 3 Stunden oder so vorher zur Waage oder 2. Müssen das Gewicht dann haben. Und das ist eigentlich auch so der Hauptunterschied, ne? Also da darf man eben nicht schwerer sein. Und ja, ist einfach eine andere Disziplin auch nochmal. Das kommt nochmal dazu, ja.
Ja, gibt es da nachher irgendwo Geschwindigkeitsunterschiede oder ist das nachher auf so einem hohen Level, dass die Unterschiede in der Geschwindigkeit vielleicht irgendwo so bis 0,5 km/h sind? Oder ist das dann doch deutlich, dass du als quasi normaler Ruderer im Doppelvierer schneller bist?
Also es gibt tatsächlich schon, also die Weltspitze in den olympischen Bootsklassen im Leichtgewichtsbereich ist schon richtig, richtig, richtig schnell. Also da teilweise können die dann schon auch bei den Schweren mithalten. Kommt aber dann auch immer nochmal auf die Windbedingungen und so an, ne? Also beim Schiebewind dann schon eher als beim Gegenwind und so, weil natürlich der Gegenwind dann einen schwereren Boot nicht so viel ausmacht, ne? Aber du hast dann nachher gerade bei den nicht-olympischen Bootsklassen, wie zum Beispiel Leichtgewichtsdoppelvierer, Leichtgewichtseiner, hast du dann schon nochmal größere Unterschiede und auch Abfälle dann gerade, was die Breite dann angeht, die Dichte der Leistungen. Also die Spitze, die sind immer top, aber je weiter man dann runtergeht, da ist das Niveau dann zum Beispiel nicht mehr so wie jetzt wie im Schwergewichtsbereich dann, wenn man die Plätze halt zurückgeht, ne? Also gibt es schon Unterschiede. Und die Weltbestzeiten, die sind auch, liegen auch ein Stück auseinander. Habe ich jetzt aber nicht alles so im Kopf.
Ja, nee, war nur so für mich so eine Frage, weil du merkst es ja so im Radsport irgendwo, wenn jemand auf der Geraden fährt, der wiegt irgendwo 60 Kilo und der hat eine Schwelle und jemand, der wiegt 80 Kilo und hat eine Schwelle, dann kommt ja auf der Geraden meistens der ein bisschen schwerer ist, besser vorwärts. Deswegen war mir das nochmal wichtig, irgendwo zu wissen, ob das im Rudern so ähnlich funktioniert, aber okay. Ja. Dann, ihr seid gerade im Trainingslager. Mich interessiert Rudertraining. Wie sieht das aus? Was macht ihr genau? Wie viel Zeit verbringt ihr so im Kraftraum? Wie viel auf dem Wasser? Und was macht ihr als Ausgleich?
Also genau, ja, also wir haben tatsächlich wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, die meisten Trainingseinheiten sind wirklich einfach stupides Extra-Rudern. Bei unserem Trainingslager ist es eigentlich so, wir haben eigentlich immer einen 2,5-Tage-Rhythmus. Das heißt, wir trainieren 2 Tage am Stück eben 3 Einheiten. 2 vormittags, 1 nachmittags und am dritten Tag dann 2 Einheiten vormittags und nachmittags frei. Und davon dann immer die meisten Einheiten eigentlich im Ruderboot. 2 bis 3 Mal die Woche Krafttraining und kommt immer drauf an, auf den Trainingsplan, aber dann noch 1 bis 2 Mal die Woche noch Rad, Rennrad. Das kommt auch noch mit drauf. Das aber bisher eigentlich eher immer so ein bisschen zum Ausgleich, zum Ausspülen, zum locker bewegen, zum auch den Kopf frei bekommen. Also wenn es nach uns ginge, würden wir noch ein bisschen mehr Rad fahren. Die Leichtgewichte zum Beispiel bei uns, die sind jetzt ja auch mit dem Trainingslager, die fahren halt richtig, richtig viel Fahrrad. Also die haben einen ganz anderen Trainingsplan einfach. Und also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auch gerne so viel Rad fahren würde wie die. Aber 1, 2 Trainingseinheiten mehr vom Rennrad hätte ich schon Bock drauf. Aber ja. So ist ungefähr der Plan. Also wenn ich jetzt mal so ein Beispiel nennen soll, geht halt Montag früh los, Krafttraining, 1. Einheit, 90 Minuten, 100 Minuten, danach 15 Kilometer rudern, nachmittags nochmal 20 Kilometer rudern. So ist so ein normaler Tag.
War nicht schlecht. Was kommt man da so an Kalorienumsatz? Wie viel kannst du da dann abends essen?
Also ich zähle tatsächlich keine Kalorien und ich messe auch nicht die Haferflocken ab, weil mir das zu anstrengend ist. Aber sind schon mehrere tausend Kalorien, die wir essen können. Und wir haben ja dann immer morgens, also vor der ersten Einheit, haben wir so einen Snack, so ein erstes Frühstück, wo man dann schon mal eine Schüssel Müsli oder so isst. Dann hast du nach der ersten Einheit ein richtig großes Frühstück mit Rührei, Pancakes, Brot, allem drum und dran. Obst natürlich auch. Und dann 2. Einheit, dann Mittagessen ganz normal, also warme Mahlzeit, ne? Und dann hast du halt abends nochmal eine warme Mahlzeit. Also das ist schon, sind schon 4 Mahlzeiten am Tag, ne? Das ist schon ordentlich.
Geil, ich glaube, ich werde auch Ruderer.
Also kalorienmäßig ist das schon echt, da setzt du schon richtig viel um beim Rudern. Also klar, wobei natürlich, wenn jetzt, weiß ich nicht, 3, 4 Stunden Rennrad fährst, wahrscheinlich auch nochmal mehr Kalorien oder du bist halt mehr im Fettstoffwechsel jetzt als beim Rudern, weil wir rudern ja dann doch mit ein bisschen höherem Puls. Aber kalorientechnisch ist Rudern generell schon eine gute Sportart. Also das ist auch, wenn ich mich gerade mal, wenn ich mal eine Phase habe, wo ich mich nicht so gut motivieren kann, dann motiviere ich mich damit, dass ich wieder viel essen kann, wenn ich viel trainiere.
Ja, das ist doch ganz nach meinem Geschmack. ich habe noch so die Frage, ihr seid quasi im Achter, aber trainiert ihr quasi auch dann immer zusammen auf einem Boot oder gibt es dann auch Einheiten, wo ihr halt, wie du halt vorhin schon gesagt hast, mal alleine fahrt oder kommt das auch vor, dass so wie ihr jetzt im Trainingslager seid, dass ihr dann quasi mit einer komplett anderen Bootsklasse zusammen trainiert?
Also ich sitze ja jetzt aktuell im Vierer ohne und wir sind jetzt hier zusammen mit dem Achter und noch 2 Ersatzleuten und wir haben eigentlich alle so zusammen einen Trainingsplan, den wir dann eben zusammen machen und dann gibt es eben zum Beispiel Trainingseinheiten, die wir halt alle dann im Zweier ohne fahren, also jeder fährt dann mit seinem Zweierpartner, also jeder hat eigentlich einen festen Zweierpartner. Dann fahren wir halt so, also jetzt zum Beispiel diese Woche waren halt mehr Kilometer im Zweier als im Achter oder Vierer und jetzt in der kommenden Woche werden die Zweier-Einheiten ein bisschen runtergeschraubt und dafür wird mehr halt Vierer und Achter gefahren, ne? Also da wird halt von den Trainern immer das ein bisschen geschiftet, sodass wir halt nicht nur in der einen Bootsklasse rudern, weil das auch dann irgendwann zu zäh wäre und auch teilweise auch zu anstrengend, also muskulär. Weil gerade Achter zum Beispiel ist muskulär nochmal eine andere Hausnummer, als jetzt zum Beispiel Zweier fahren. Im Zweier kann man halt etwas, sag mal, einfacher das Boot locker laufen lassen in dem Sinne. Also ich weiß nicht, ob es das beim Rennradfahren auch geht, aber du kannst halt ein bisschen ökonomischer, sag ich mal, fahren. Und im Achter wird halt immer viel reingekloppt. Und dann ist es halt geil, wenn man den Ausgleich so ein bisschen hat zwischen beiden. Und dann halt auch mal wieder eine Einheit hat, wo man das individuelle Leben noch ein bisschen besser aussteuern kann, weil im Achter ist ja eigentlich immer 100% Vollgas.
Ja, ist ja so, quasi, wenn wir jetzt mal auf das aufs Rennradfahren produzieren, quasi, wenn du halt das normale Rennrad nimmst oder wenn du halt mal quasi aufs Zeitfahrrad dann gehst, dann kannst du quasi mit dem Zeitfahrrad höhere Geschwindigkeiten fahren bei irgendwo vielleicht 10 bis 20 Watt weniger. Also
Ja.
lässt sich irgendwo projizieren. Dann hattest du gesagt, ihr macht ja auch relativ viel Krafttraining. Mich würde interessieren, was sind so deine Top-Kraftwerte und wer ist denn so bei euch der Stärkste, jetzt in Anführungsstrichen? Wer schafft am meisten Gewicht?
Top-Kraftwerte, boah, also Kniebeugen so 180, Bankziehen 115, Bankdrücken bin ich richtig schlecht, da habe ich irgendwie so, ich weiß nicht, da ist mein absoluter Top-Wert, glaube ich, 95, aber letztens habe ich nur 85 geschafft. Umsetzen, glaube ich, habe ich mal 112,5 oder 110 geschafft, da bin ich momentan bei 105, weil wir nochmal so ein bisschen Technik verändert haben und ich da jetzt erstmal wieder das ein bisschen so auch für mich neu aufbaue mit der neuen Technik. Ja, und dann halt so 23 Klimmzüge am Stück. Das machen wir beim Krafttest dann auch nochmal. Klimmzüge. Wie viele Klimmzüge schaffst du mit guter Technik? Der Beste, ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt tatsächlich einige, die, also ich glaube zum Beispiel beim Kniebeugen bin ich gar nicht so mega weit weg. Also Kniebeugen ist, glaube ich, Torben richtig stark. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wie viel der beugt. Torben Johannesen. Richard Schmidt ist auch bei allen Übungen immer ganz vorne dabei, vor allem beim Umsetzen. Und ja, so hat da jeder so ein bisschen seine Stärken. Aber im Großen und Ganzen liegen wir alle ziemlich nah beieinander. Also das gleicht sich dann irgendwann mit der Zeit auch alles so ein bisschen an.
Ja, mir fällt da gerade spontan noch so eine Sache ein. Viele denken ja, oder war zumindest so, als ich noch ein paar Jahre jünger war, immer so, Rudern kommt nur aus dem Oberkörper, aus den
Ja,
Armen.
das.
Aber es kommt mehr aus den Beinen auch mit, oder? Deswegen macht ihr auch so viel quasi Maxkraft im Kniebeugen.
Genau, also das ist halt voll der Irrglaube, dass es nur aus dem Oberkörper kommt. Jeder, der schon mal Rudern sich angeguckt hat, sieht das auch eigentlich. Also wenn du es jetzt im Fernsehen oder so mal ein Video anguckst, siehst du das. Wir rollen ja quasi vor und haben die Füße oder die Schuhe im Boot halt fest und treten uns damit ab. Und dann die Kraft von den Beinen wird dann durch den Oberkörper und durch die Arme übertragen. Das heißt, du brauchst auch einen sehr stabilen Oberkörper, brauchst auch gute Rumpfmuskulatur. Aber die Hauptkraft kommt aus den Beinen und die anderen Muskelgruppen übertragen es eigentlich nur. Deswegen ist es auch eine sehr holistische Sportart, wo du halt den ganzen Körper trainierst. Also das zum Beispiel Ruderergometer ist auch für so Hobbysportler eigentlich mega geil. Du setzt dich dann eine halbe, dreiviertel Stunde drauf, hast gut Ausdauer trainiert, du hast alle Muskelgruppen trainiert. Ja, sehr, sehr ganzheitlich.
Ja, mir hat früher jemand gesagt, ich wäre eigentlich auch ganz gut so von den Körperabmaßen fürs Rudern geeignet. Kurze Beine, relativ langer Oberkörper, lange Arme.
Das wäre dann eher für Kanu, würde ich sagen.
Ja.
Rudern braucht man schon auch lange Beine.
Ah, okay. Dann lassen wir das doch lieber mit meiner Ruderkarriere. Ich bleib beim Triathlon. Mich würde noch eure Saisonvorbereitung mal so ein bisschen interessieren. Wie läuft das ab? Wie viel Vorlauf habt ihr quasi, wenn ihr euch jetzt beispielsweise auf Olympia vorbereitet oder auf eine WM? Ist das auch wie in anderen Sportarten, dass das teilweise über 2 Jahre geht oder ist das bei euch sogar noch länger?
Ja, also im Prinzip ist es ja beim Rudern auch. Ist ja eine der olympischen Sportarten, wo man eben dann auch, also einfach immer Olympia als absoluten Höhepunkt hat. Und der ist ja alle 4 Jahre normalerweise, ne? Und dadurch ist das Training halt schon immer, also ich sag mal, in diesem 4-Jahres-Zyklus ist es schon mal aufgebaut, dass du immer das immer ein bisschen weiter hochschraubst. Aber du hast halt auch schon immer jedes Jahr deinen Höhepunkt, ne? Also Weltmeisterschaft ist immer der Höhepunkt, außer eben dann im Olympiajahr. Und dann wird das Training auch in der Saison quasi immer darauf ausgelegt. Also wenn jetzt, weiß nicht, die WM ist jetzt im September, sagen wir mal Anfang September, dann hast du danach irgendwie 4 Wochen so Pause und dann fängst du Anfang Oktober zum Beispiel an, die nächste WM vorzubereiten oder die Quali für die Boote im April. Also das heißt, es wird eigentlich sehr, sehr, sehr viel Vorlauf gegeben, sehr viel trainiert, weil man ja sich auch dann, also du brauchst ja gute Ausdauerwerte dann auch, weil du zerschießt ja dann die Mitochondrien und so wieder, wenn du da dir das Laktat reinballerst im Ruderwettkampf. Und dann musst du halt, um so eine Saison halt von April bis September, August, September richtig durchzuziehen, mit alle 3 Wochen einen Wettkampf oder alle 4, brauchst du halt wirklich ein halbes Jahr mindestens vorher, wo du echt viel trainierst und wenig Wettkampf hast.
Ist das schon irgendwo, du trainierst ein Jahr und hast dann quasi nachher in der Saison, wenn man es jetzt mal runterbricht, von April bis September sind
Ja, so für.
9 bis 10 Wettkämpfe irgendwo vielleicht?
Ja. Höchstens, allerhöchstens. Also wir haben, was haben wir denn? Gut, dieses Jahr jetzt haben wir keine eigene Quali, weil die Boote schon feststehen, also sonst hätten wir unsere eigene Quali, das ist ein Wettkampf. Dann hast du nochmal so eine internationale Regatta in Deutschland, dann hast du zwei, meist, es gibt drei Weltcups, aber meistens fahren wir nur zwei davon, das heißt, sagen wir mal vier, dann hast du EM5 und dann hast du die WM6 oder Olympia. Also sagen wir mal so sechs, vielleicht sieben, je nachdem auch wie die Saisonplanung aussieht. Zum Beispiel 2017 waren wir noch in Henley bei so einer richtig bekannten Ruderregatta. Das hat aber dann einfach da besser in den Trainingsplan gepasst. Und damals war auch war der Trainer da auch so eingestellt, dass das sinnvoll wäre, das zu machen. Aber das ist, es kommt dann immer auf die Saison an. Aber meistens sind es nur so sechs, sieben Wettkämpfe eigentlich.
Ja, mich würde mal so das Thema Olympia-Qualifikation mit interessieren. Einmal, wie kannst du dich als Verband dafür qualifizieren und wie sieht das dann nochmal intern im Verband aus? Wenn man jetzt so mal so die Zeitung irgendwo verfolgt, in den Artikeln steht immer, der und der ist jetzt wieder mit dabei und derjenige musste gehen. Wie funktioniert das da? Und kommt das da teilweise auch so ein bisschen zu intern Konkurrenz, beziehungsweise auch, das wäre jetzt sowas, was auf deinem Podcast abzielt, ist das nachher so ein mentaler Druck und Stress, der da bei dir entsteht?
Ja, also der interne Konkurrenzkampf ist eigentlich immer da. Wie gesagt, außer jetzt, weil jetzt die Boote schon feststehen, durch diese Olympia-Verschiebung eben einfach. Aber normal ist es eigentlich so, dass wir dann immer so im Winter, ja, ist halt jeder eher so in seiner Zweiergruppe. Da wird dann auch schon Achter und Vierer trainiert, aber in verschiedenen Besetzungen und so und auch nicht so viel. Da wird viel im Zweier trainiert und da ist man dann schon eher Konkurrent als, klar, man ist in einer Trainingsgruppe, aber man ist eher Konkurrent. Und ab April oder so ungefähr, wenn dann die Boote dann gebildet werden, wird man dann vom Konkurrenten wieder so zum Teammitglied. Und das ist eigentlich jedes Jahr so. Also das ist schon auf jeden Fall immer mentale Herausforderung, aber auch irgendwie interessant, weil du dann, ja, irgendwie ist das ein interessantes Wechselspiel, finde ich. Die Qualifikation für Olympia ist eigentlich so, dass es beim Rudern so ist, dass es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Weltrangliste oder so zum Beispiel, wie bei anderen Sportarten, sondern beim Rudern ist es so, bei der Weltmeisterschaft vor den Olympischen Spielen, also jetzt dieses Mal zum Beispiel 2019, muss man eine bestimmte Platzierung in der jeweiligen Bootsklasse erreichen, abhängig davon, wie viele Boote bei Olympia in der Bootsklasse fahren. Also Beispiel, Vierer ohne fahren bei Olympia 10 Boote und jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft sind die ersten 8 haben sich qualifiziert und 2, und das betrifft jetzt uns, weil wir leider Zehnter geworden sind, müssen sich nochmal über eine Nachqualifikationsregatta, die jetzt im Mai stattfindet, nachqualifizieren, wo dann auch nochmal ganz viele antreten, die es eben noch nicht geschafft haben. So ist es halt beim Rudern. Beim Achter zum Beispiel haben sich, glaube ich, 5 direkt qualifiziert und 2 qualifizieren sich nochmal nach. Und so ist es halt in jeder Bootsklasse eben unterschiedlich, je nachdem, wie das eben laut IOC eben vorgegeben ist. Aber im Zweifel zählt eigentlich immer erstmal die WM ein Jahr vorher. Und dann nochmal die Nachqualifikation im jeweiligen Olympiajahr. So ist das im Rudern.
Ja, das klingt eigentlich ganz spannend und auch relativ fair, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, wir hatten ein bisschen Pech, weil wir halt erstmal hatten wir halt wir hatten eine super Saison 2019. Also wir sind auch EM-Dritter geworden in dem Jahr, Weltcup-Medaille gewonnen. Das war richtig krass. Und dann bei der WM haben wir erstmal nicht so eine gute Woche einfach erwischt. Einfach nicht so perfekt irgendwie in Form gewesen. Weiß auch immer, woran es lag. Und hatten dann auch noch im B-Finale, wo es dann eben um Platz 7 und 8 ging, dann auch noch unfaire Windbedingungen. Also uns hat es da halt richtig angearscht. deswegen, es kann auch schon mal unfair sein. Aber ich finde auch den Modus an sich, finde ich eigentlich auch fair. Weil es einfach ganz klare Richtlinien sind und jetzt nicht irgendein Gemauschel oder so geben kann. Ne? Also es ist dann entweder du schaffst es eben dann, die Platzierung, oder nicht. Und klar, wenn du dann halt Pech hattest mit Wind, dann ist es halt so. Dann kannst du es, also im Endeffekt kann man es auch nicht ändern. Ne? Also dann ist zwar schade, aber was willst du machen? Aber im Endeffekt zählt halt einfach der Platz und ja, dann weißt du Bescheid.
Ja, also ich drücke euch auf jeden Fall dann für den Mai die Daumen, dass wir da in den Zeitungen lesen, dass ihr qualifiziert seid. Das wäre so quasi mit auch eine neue Frage, die ich hätte. Quasi Verschiebung von Olympia, Corona. Inwiefern spielt euch das quasi mit in die Karten oder beeinträchtigt das auch quasi deine Zukunftspläne im Rudern? Oder beeinträchtigt das Training, weil ihr halt quasi die erste Zeit nicht zusammen trainieren durftet?
Ich hatte ja sogar noch letztes Jahr eine Verletzung. Also ich hatte ja Nierenversagen wegen zu viel Laktat beim Ergometertest. Ich hatte 27 Millimol und dann meine Nieren sich verabschiedet im Januar. und war dann erstmal raus. Und dadurch war für mich die Verschiebung eigentlich eher gut, weil ich dadurch jetzt die Chance bekommen habe, nochmal mitzufahren. Wäre wahrscheinlich aber auch nicht so gewesen, wenn alles so geblieben wäre, wenn alle weitergemacht hätten und so. Es haben aber dann zwei Sportler aufgehört, wodurch ich dann eben Glück hatte und mich dann empfehlen konnte und das auch geschafft habe. Aber klar, die Zeit war für das gesamte Team extrem schwierig. Gerade das Heimtraining im Ergometer und so in der Quarantäne war schon hart. Aber wo man es eben merkt daran, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dieser Zyklus, diese 4 Jahre, du baust dir eben auf und auch von der Spannung her. Und dann keiner geht mehr in die Uni, alle fokussieren sich nur noch aufs Rudern. Du weißt, okay, danach hast du mal, also weiß nicht, du hast ja auch Entbehrungen, siehst die Freunde weniger und so weiter und so fort, siehst Freunde weniger, Familie weniger und sagst dann, okay, nach Olympia hole ich das mal ein bisschen nach. Nach Olympia lasse ich da mal ein bisschen Luft raus, leg den Fokus mal auf andere Dinge. Egal jetzt mal unabhängig davon, ob du weiter nochmal einen Zyklus machst oder nicht, oder 1 Jahr oder 2 Jahre machst, aber du hast vom Kopf her halt immer danach auch diesen Break und auch von der Anspannung her, vom Training her auch. Das ist jetzt gerade schon hart, das merkt man schon hart, weil wir hatten halt letztes Jahr dann im Endeffekt, wir hatten im Herbst nur 2 Wochen Pause und haben dann direkt weitergeballert. Und das merkst du schon, dass das halt, es ist notwendig, um eben die Form irgendwie zu halten oder sogar noch zu verbessern, aber das zehrt auch irgendwo an den Kräften und ja, da ist die Verschiebung schon nicht so einfach. Und klar, Lebensplanung, ja, mein Gott. Also ich bin da auch eher so der Typ, klar hast du irgendwo Pläne, aber du kannst dein Leben eh nicht planen. Du weißt eh nie, was kommt. Und von daher bin ich da eigentlich, was das angeht, eigentlich eher ein bisschen entspannter aufgestellt. Dass ich sage, okay, ich habe mich dann dafür entschieden, das Jahr nochmal zu machen, als mich der Trainer dann angerufen hat und gefragt hat, ob ich wieder am Start sein will. Habe ich mich dann bewusst dafür entschieden. Ich hätte mich auch dagegen entscheiden können, es war meine freie Entscheidung und ich habe mich dafür entschieden. Und insofern ist das dann für mich auch so okay.
Ja, zwei Dinge dazu. Zur Nummer eins, zu deinem Nierenversagen. Du hast irgendwo so eine leichte Neigung dazu, über deine Limits zu gehen, oder? Wenn man so deinen Podcast auch hört, ich glaube, in Folge 3 war es, wo du von deiner Sportschulzeit erzählt hast, wo du da die 3 Kilometer laufen solltest und wirklich dich da auch schon verausgabt hast. Das war ja so ähnlich quasi.
Ja, ich habe da auf jeden Fall, ja, also ich bin halt schon so ein Wettkampftyp. Also im Training kann ich mich auch irgendwie gut verausgaben, aber ich kann mich halt so richtig krass verausgaben, wenn ich weiß, es geht um was. Also da rufe ich dann auch meine besseren Leistungen ab, auch was die Konzentrationsfähigkeit, Technik und so angeht, also gerade dann beim Rudern. Aber ich kann mich dann auch richtig wegdübeln. Also ich mache das auch gerne, klar. Also das ist auch diese Verrücktheit, wenn man die nicht hat, dann wird es auch, glaube ich, schwer im Rudern. Also man braucht, glaube ich, so ein bisschen so dieses, so, man muss ein bisschen crazy sein, um das so durchzuziehen. Und ja, klar, das Nierenversagen, das sollte jetzt auch nicht so laufen natürlich, aber ich habe dann eben auch an dem Tag halt gesagt, also ich habe das schon vorbereitet, dass ich eben auch ein bisschen offensiver fahre, habe mir das dann zugetraut, das zu schaffen. Und dann, ja, ist es halt passiert. Also so viel zum Thema Laktatdusche. Ich war auch mal, mir ist vorhin vor dem Podcast noch eingefallen, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber früher gab es sowas, das war vor Facebook, das hieß StudiVZ oder
Ja.
SchülerVZ. Und da gab es und da gab's so eine Gruppe, die hieß Laktat ist meine Droge. Und da musste ich vorhin dran denken, wegen Laktatdusche, weil an dem Tag, also da hatte ich halt eine Überdosis genommen, ne? Da wollte ich einfach zu viel, so da war ich einfach zu gierig. Und dann habe ich einfach, ich bin auch richtig froh, dass ich jetzt so locker darüber erzählen kann, weil das war natürlich eine harte Geschichte. Also es war auch, ja, lebensbedrohlich in dem Fall, ne? Also wenn jetzt nicht irgendwie da ärztlich sofort eingeschritten worden wäre, dann, als ich dann im Krankenhaus lag, das hätte auch anders ausgehen können. Aber ich bin froh, dann da so durchgekommen zu sein und dass ich jetzt so locker halt darüber schnacken kann, ne? Aber ja, das war halt ein bisschen übertrieben. Ich würde es jetzt nicht mehr so machen. Ich bin da halt über meine Grenzen gegangen. Mein Körper hat mir gesagt, Junge, das war dumm. Und nächstes Mal mache ich es wieder anders, ne? Also lieber im Endspurt ein bisschen mehr Gas geben und nicht gleich schon am Anfang.
Ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Und was ich noch sagen wollte oder fragen wollte, wisst ihr dann jetzt schon quasi, habt ihr Informationen, wie es jetzt um Tokio 2021 steht, oder ist das immer noch so quasi für euch auch im Blauen und ihr wisst quasi nicht, ob dann Tag X stattfindet oder nicht? Weil das ist ja in den Medien auch runtergekocht, rübergespielt,
Ja.
dass ihr. Das IOC sagt, ja, wir machen das, und Japan sagt, wir wissen noch nicht.
Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema, definitiv. Und die Frage bekomme ich tatsächlich Boah, die bekomme ich jede Woche 3, 4 Mal gestellt, locker, mindestens. Also richtig viele Freunde, wenn ich mit denen mal wieder telefoniere oder sagen mal, und wie sieht's aus? Weißt du schon was und so? Also das ist auch eine Frage, die viele beschäftigt, wo ich aber eben auch keine Antwort geben kann. Ich weiß halt, was ich jetzt sagen kann, ist, wir bereiten uns natürlich alle so darauf vor, dass es stattfindet. Das heißt, wir gehen alle davon aus, dass es stattfindet, weil sonst hättest du auch keine Motivation, dich im Training halt durchzuquälen, ne? Und auch so eine Belastung auf dem Wasser zu fahren, wo du Laktat bildest oder 220 Kilometer die Woche zu rudern plus Krafttraining, Rad und alles. Deswegen müssen wir halt irgendwo davon ausgehen, es findet statt. Und laut IOC findet es ja auch statt. Was uns halt allen klar ist, ist, dass es nicht no in Anführungsstrichen normale Olympische Spiele werden mit ganz vielen Zuschauern, mit fetten Partys, mit Eröffnungsfeier, Abschlussfeier, Olympisches Dorf, alle sind in der Mensa auf einem Haufen, du siehst alle Sportarten, kannst dich austauschen. So wird es, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es so nicht werden wird, aber dass es stattfindet, glaube ich mittlerweile schon auch wieder dran. Gerade, ja, weil die jetzt auch ein Konzept entwickelt haben. Klar, ist jetzt auch nicht super innovativ, aber die haben sich schon Gedanken gemacht, wie sie es jetzt machen, mit irgendwie alle paar Tage testen, mit strikte Einreise, Quarantäne vorher und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert, aber es wird eben nicht so geil vom Gesamterlebnis her, ne? Also es ist dann eher alles auf diesen Wettkampf fokussiert. Das Gesamterlebnis mit Deutsches Haus und Olympisches Dorf und ja, das ist dann eben was anderes. Und klar beschäftigt einen das, aber es wird halt irgendwie versucht auszublenden, ne? Weil sonst, ja,
Ja,
wird es
sonst
halt
hast du
schwer.
wahrscheinlich, genau, hast keine Chance, keine Motivation und
Richtig,
dann
richtig.
ist das dann doch mal, wenn irgendwo so ein schwerer Sonntag kommt, wo man sagt, ja,
Genau.
okay, heute nicht ganz 100%, sondern nur 90 und dann war's
Ja,
das.
richtig, richtig, richtig. Das ist es halt. Und das ist halt dann so, da muss ich auch echt sagen, da muss ich das auch aktiv ausblenden, weil richtig wissen, ob das jetzt alles sinnvoll ist, was ich hier gerade mache, werde ich erst hinterher wahrscheinlich oder erst ein paar Jahren. Aber ich habe mich ja, wie ich gerade schon erzählt habe, ich habe mich bewusst dafür entschieden, letztes Jahr das zu machen. Im Mai, als der Trainer mich angerufen hat, habe ich gesagt, okay, ey, 15 Jahre Leistungssport, ich hänge das ein Jahr noch dran, ich ziehe das durch, ich probiere das. Und mit dieser Entscheidung gehe ich halt einfach, ne? Und so gehe ich jetzt erstmal damit um. Aber klar gibt es auch Tage, an denen ich da einfacher mit umgehe und es gibt Tage, da geht es halt schwerer. Und wenn du in einem Motivationsloch bist, wenn du im Arsch bist, dann kommt das natürlich auch mehr, spielt das natürlich auch auf einmal wieder mehr eine Rolle, als wenn gerade alles gut von der Hand geht.
Ja, hoffen wir mal, dass alles irgendwo
Ja, auf
stattfindet.
jeden Fall.
Weil ich weiß auch noch, letztes Jahr im Januar, ich war bei den Jugendspielen in Lausanne. Das war halt so das letzte große sportliche Highlight. Da hätte damals niemals gedacht, dass das irgendwie so weit kommt oder dass irgendwo das passiert. Und das war halt damals auch geil. Da standen wir oben in Lauzon auf dem Berg, haben da die FIS-Alpin-Wettkämpfe geguckt und da war halt so irgendwo Party. Und wenn man jetzt dran zurückdenkt, ja, das wird halt einfach nicht möglich sein. Aber ich glaube trotzdem, dass irgendwo so ein bisschen der olympische Spirit unter den Athleten doch durchschimmert
Ich
irgendwo und
hoffe, ich hoffe.
dass es doch irgendwo nachher geile Spiele werden. Was würdest du sagen, sind so prestigeträchtige Rennen im Rudersport neben Olympia?
Also wie ich vorhin schon gesagt habe, was sehr prestigeträchtig ist, ist diese Henley Royal Regatta heißt das. Das ist auch so, da ist irgendwie die Queen auch Schirmherrin und all sowas. Also das ist in England so ein ziemlich, ziemlich geiler Wettkampf, wo dann irgendwie ja ganz England da zusammenkommt und da richtig viele Zuschauer sind. Es ist K.O.-System, fast immer 1 gegen 1. So ganz traditionell so. Das ist so richtig old-fashioned Rudern halt. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Oxford gegen Cambridge, das Boat Race auf der Themse, das kennt auch, glaube ich, also kennen auch sehr viele. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, bestimmt, ne?
Ja.
Zwischen den beiden Unis. Das ist auch sehr groß. Und was gibt's noch? Also ich glaube, das sind so die beiden anderen Sachen. Natürlich abgesehen natürlich dann eben von der normalen Regattasaison, wo dann eben eine Weltmeisterschaft, natürlich, die hat natürlich auch immer einen sehr hohen Stellenwert, gerade dann im Leistungsbereich. Sowas wie Henley zum Beispiel ist natürlich auch richtig geil, weil dann gibt es dann Schülerausscheide, wo dann wirklich alle Schulen gegeneinander antreten und die allerbesten wandern nachher im Finale gegeneinander. Es gibt dann Unimannschaften, es gibt, glaube ich, auch, ja, es gibt verschiedene so Leistungskategorien. Und das finde ich eigentlich daran ganz geil, weil dann kommst du da halt als Eliteboot hin, fährst dann in eine Eliteklasse, aber dann fahren eben auch ganz viele andere verschiedene, ich glaube, Vereinsboote fahren dann auch. Also es gibt so ganz viele verschiedene Kategorien. Das finde ich dann ganz cool, weil das halt so ein bisschen, ja, aufgestaffelter ist und halt eben nicht nur das Leistungslevel. Aber für uns als Leistungssportler ist natürlich die normale Saison mit den Weltcups, der EM und auch der WM auch immer, ja, am höchsten aufgehängt natürlich und immer das, auch wo im Rudersport eigentlich die meisten, denke ich, drauf gucken.
Ja, also zumindest kommt es auch so, wenn man das im Fernsehen verfolgt, irgendwo so, irgendwo WM, Weltcup und das Rennen durch den Nord-Ostsee-Kanal wird dann halt auch immer noch
präsent gezeigt. Stimmt, das gibt's in Deutschland, ist das auch noch ein Ding, ja, auf jeden Fall, weil das auch im Fernsehen übertragen wird, definitiv, ja.
Ja, cool. Ich glaube, da haben wir jetzt den Leuten mal so zum Rudersport allgemein so ganz, ganz coolen Input gegeben. Ich hätte jetzt noch so 2, 3 kurze allgemeine Themen, die wir so besprechen, ehe wir so ganz kurz noch zu den Rubriken kommen. Mhm. Und zwar hätten wir beide uns ja schon 2016 in Rio rein theoretisch kennenlernen können. Hatten wir im Vorabgespräch auch kurz schon mal drüber gesprochen. Wie hat dich das berührt damals, die Spiele in Rio? Wie hast du das wahrgenommen? Und um auf deinen Podcast zu sprechen zu kommen, war das für dich auch schon so ein kleiner Gamechanger in Betracht auf die Lebensumstände, die man dort hatte?
Ja, also Rio war für mich eine krasse Erfahrung. Also erstmal, also aus verschiedenen Gründen. Erstmal, es war für mich mein absoluter Lebenstraum, zu Olympia zu fahren. Also ich habe wirklich mein Leben lang davon geträumt, habe dann 1, 2 Jahre vorher, also klar, 1 Jahr vorher, als wir dann die Quali geholt haben, wusste ich dann, okay, krass, so 2 Jahre vorher wurde es ein Ziel. Dann habe ich es auf einmal die Quali geholt und dachte so, Alter, ey, ich fahre da wahrscheinlich echt hin, so, wie krass ist das denn? Bin ich da hingefahren und ich hatte so richtig hohe Erwartungen, weißt du, war so ein, ja, irgendwie, wie sagt man das, so ein Luftschloss habe ich mir da gebaut, wie geil das ist aus allen Erzählungen, wie geil Olympia ist und so. Und dann war ich da und dann war das erstmal so, also es war auch irgendwo geil und krass und er hat einen teilweise auch erschlagen von den Eindrücken, aber teilweise war es irgendwie auch ein bisschen ernüchternd, wie das so organisiert war, wie diese Wohnblöcke im olympischen Dorf waren, die waren katastrophal. Da ging von vornherein der Abfluss nicht im Badezimmer, da war Rohrbruch und so alles, ne, das war wirklich so, da dachtest du so, hä, da kommst du, weißt du, da kommst du so als Deutscher hin, so, denkst, weißt du, deutsche Handwerkskunst und dann kommst du nach Rio und denkst so, hä, wer hat das jetzt hier gebaut, das kann doch nicht schon auseinanderfallen, bevor hier überhaupt jemand drin gewohnt hat, was ist denn das? Und auch ganz viele andere Sachen, was die Orga da zu tun hat, also mit der Orga zu tun hatte. Und dann kommt eben noch der Wettkampf dazu, der bei uns einfach nicht gut lief. Also es war dann eher so ein, ja, es gab auch viele, ich sage jetzt mal, es war nicht ein negatives Erlebnis für mich, es gab auch viele positive Aspekte, aber es gab eben auch wirklich viele negative Aspekte. Und genau, da haben wir im Vorgespräch drüber geredet, eins davon war auf jeden Fall auch zu sehen, ich war vorher noch nie in Südamerika und wirklich mal zu den Begriff Favela, der hat mir vorher schon was gesagt, aber wie wirklich das krass das ist, das habe ich halt erst da dann erlebt und wie diese Armut sich dann auswirkt auf Kriminalität und alles drum und dran, das hat mir schon nochmal ganz anders die Augen geöffnet und hat einem auch nochmal gezeigt, wie gut es einem eigentlich geht in Deutschland, auch sehr viel Dankbarkeit, dass man in so einem weit entwickelten Land auch groß werden durfte und insofern war das für mich ein alles in allem sehr prägendes Erlebnis. Eine Erfahrung, die ich nicht missen will, also wo ich wirklich glücklich bin, dass ich die gemacht habe, aber es war auch mit sehr viel Schmerzen verbunden, also auch gerade dann durch diesen Wettkampf, der dann auch nicht so gefloppt hat, bin ich da auch mental in ein echtes Loch gefallen, wodurch ich aber dann eben auch wieder sehr, sehr, sehr viel geile Sachen gelernt habe, auch über mich, warum ich mich wahrscheinlich jetzt auch so intensiv dann auch mit dem Mindset und diesem ganzen Thema beschäftige, weil ich einfach da ziemlich viele Schritte nach vorne einfach gemacht habe.
Ja, ist bei mir auf jeden Fall ähnlich. Ich hatte da, oder wir hatten damals, als wir da waren, immer so gehört, ja, olympisches Dorf ist jetzt doch nicht so das wahre Highlight in Rio gewesen. Alle waren irgendwo lieber bei McDonald's essen als in der Kantine und nachher wollten andere Nationen das deutsche Brot haben, weil das so besser war vom Essen her. Wir hatten damals in der deutschen Schule geschlafen, das war halt auch voll cool. Da waren damals halt Sommerferien in Rio oder Winterferien, je nachdem. Kann man jetzt sich ausdenken, wie man möchte. Das war halt cool. Was krass war, wir durften halt wirklich nur in größeren Gruppen mit einem Betreuer rausgehen wegen der Kriminalität. Und dann war es halt so, dass wir teilweise Führung durch so eine Favela hatten, wo wir halt irgendwo gesehen haben, okay, das ist krass, wie die Menschen hier leben. Und am gleichen Abend waren wir halt im deutschen Haus, wo dann halt irgendwo Wohlstand und Reichtum im Überfluss war, ja. Wo man so dachte, okay, wie kann das jetzt sein? Du bist quasi in der gleichen Stadt, bist vielleicht 10 Kilometer weiter und dann hast du halt sowas. Wie kann sowas überhaupt funktionieren? Das war halt selbst, dass du halt teilweise in Straßen einfach nur die Seite wechseln musstest, um diesen Kontrast zu sehen. Ja. Wo ich so auch dachte war, naja, okay, die haben jetzt hier einen Haufen Wohnraum zerstört, die Favelas, weil sie halt Straßen bauen wollten, damit du zu den Venues kommst, haben gemerkt, okay, wir kriegen es gar nicht rechtzeitig fertig und haben halt einfach mitten im Bauprozess aufgehört, so eine halbe Favela platt gemacht und die Straße hat einfach aufgehört.
Ja, das mit der U-Bahn, hast du das mit der U-Bahn mitbekommen?
So halb, also die ist ja auch nicht richtig fertig geworden.
Ja, gar nicht. Also vom Olympischen Dorf, was ja sehr weit außerhalb war, in die Innenstadt, eine U-Bahn, wo man 15 Minuten, glaube ich, gefahren wäre. Auch für uns, für unsere Wettkampf war ja in der Innenstadt auf diesem See. Und so anstattdessen sind wir ja immer 50 Minuten Bus gefahren, weil die wurde ja für 2 Milliarden oder so wurde die gebaut. Also da wurde richtig viel Kohle reingesteckt und ist einfach nicht richtigzeitig fertig geworden, konnte nicht genutzt werden. So krass. Also klar, und fürs Olympische Dorf haben sie ja auch viele Favelas und so platt gemacht, Menschen irgendwie umgesiedelt, so, ja, heftig. Also war schon echt, echt krass. Da schwebte ja schon irgendwie so ein Damoklesschwert, wie man so schön sagt, über der ganzen Veranstaltung auf jeden Fall. Also es hat eben wie so eine dunkle Wolke war das irgendwie auch so ein bisschen.
Ja, und was ich auch krass fand, wir waren dann halt abends teilweise da beim Beachvolleyball mit unserer kompletten Gruppe und sind dann halt über die Copacabana gelaufen. Man hat ja immer gesagt, oh, die Leute wollen gar nicht die Spiele in Rio haben, die finden das alles so schlecht, weil das kostet so viel Geld. Das ist zum Beispiel auch so ein Eindruck, wo ich sagen kann, stimmt gar nicht so. Die haben sich mit uns gefreut, die haben da gefeiert, die haben Party gemacht, die haben das gelebt, diesen Spirit. Denen war das egal, ob wir jetzt aus Deutschland gekommen sind und da waren, um uns das anzugucken. Die haben halt das gefeiert, das Sport war, das größte Sportevent der Welt.
Ja, aber hast ja solche und solche auch in jedem Land, ne? Wahrscheinlich die denen es richtig scheiße ging, die haben wahrscheinlich das gar nicht für voll genommen, was da abgegangen ist, oder die fanden das wahrscheinlich nicht so gut, und dann hast du wieder welche vielleicht, die ja, die an Sport interessierter sind. Also du kannst ja nie alle über einen Kamm dann nachher scheren. Aber ich glaube auch, also wir hatten auch, haben auch mit sehr gastfreundlichen Menschen da zu tun gehabt, haben da gastfreundliche Menschen kennengelernt. Und dieser Lifestyle da an sich, ja, das ist halt was anderes jetzt hier. Und natürlich geht es der Wirtschaft dadurch nicht so gut, aber wenn da eben mehr Wert auf Familie und Zusammenhalt gelegt wird, dann hat das ja auch seine Vorteile. Also da können wir uns auch eine Scheibe, wir können uns da auch eine Scheibe abschneiden von den manchen Punkten. Von daher, interessante Erfahrung.
Ja, und was ich auch immer so irgendwo den Eindruck habe, dass man seit 2016 im IOC ein bisschen mehr Wert auf Nachhaltigkeit irgendwo legt bei Olympischen Spielen.
Wird zumindest versucht, auf jeden Fall, ja. Also jetzt hat es ja noch nicht so geklappt für Tokio, aber in Zukunft wird das definitiv der einzige Weg sein, um das irgendwie noch, mit der Zeit zu gehen, um nicht das Image komplett so flöten gehen zu lassen, dass das wirklich nachher gar keiner mehr haben will, weil das wäre ja irgendwie auch echt krass schade, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen da sich mit beschäftigen, wie viel Herzblut da so viele Menschen reinstecken, sowohl jetzt natürlich in die Organisation von dem Ganzen, aber auch natürlich dann da teilzunehmen. Also für Sportler wie uns hat das ja auch immer noch einen sehr hohen Stellenwert, obwohl da viele Eskapaden und viele Sachen schieflaufen. Und auch irgendwo Kohle verbrannt wird für manche Dinge. Deswegen, ja, hoffe ich auch, dass das nachhaltiger wird. Aber ja, für ich glaube, 32 oder so, soll schon nachhaltiger sein.
Ja, einmal kompletter Themensprung. Ja. Rudern und Radsport. Ich glaube, der bekannteste Ruderer in der Radsportszene ist Jason Osborne, gemeinsam mit Lars Wiecher. Der kommt hier aus Hamburg oder ist hier aktuell in Hamburg unterwegs. Mhm. Sind dann alle Ruderer so Maschinen auf dem Rad wie Jason Osborne und Lars Wiechert oder sind das Ausnahmetalente?
Ach so, Maschinen auf dem Rad. Also die beiden sind schon auf jeden Fall, also die haben halt extrem viel Watt pro Kilo, ne? Also die sind halt durch ihren Leichtgewichtscharakter einfach, dass sie einfach weniger wiegen und wirklich eine enorme Ausdauerfähigkeit haben, sind ja natürlich auf dem Rad sehr prädestiniert, um da halt richtig was wegzuschruppen. Von daher richtig krass, aber ich glaube schon, dass es auch ein paar Schwergewichte gibt, die ziemlich gut auf dem Rad sind, aber die Leichten, die fahren halt auch, wie gesagt, die fahren echt super viel Rad, also die üben das auch viel, die trainieren das viel und im Schwergewichtsbereich wird das halt auch weniger trainiert, aber ich würde auch sagen, dass selbst wenn jetzt irgendeiner von unserem Team sich richtig fit auf dem Rad machen würde, wird der Jason hundertprozentig nicht schlagen, also das ist schon klar, und auch Lars Wiechert ist natürlich auch krasser ja, Allrounder, könnte man sagen, ne? Also der kann ja wirklich sportartenübergreifend viel. Sind absolute Top-Radfahrer. Haben ja auch einige Comps, die es so gibt.
Ja, hier in Hamburg ist halt Lars Wiecher ziemlich gefürchtet irgendwo. Es gibt halt hier im Sommer normalerweise den Partyteller. Das ist halt so mittwochsabends Radrennen quasi. 80 Kilometer, 2 Stunden und alle haben immer Angst, dass Lars Wiechert vorbeikommt. Weil da halt alle so der wenn Arsch
fährt. Ja, kann ich verstehen. Also, aber musst du auch wieder sagen, es sind auch wieder zwei, das sind Sonderfälle, die sind einfach so verrückt auch, ne? Also die sind wirklich verrückt da, also richtig, richtig verrückt. Und trainieren verrückt viel, können sich richtig verrückt da abschießen. Und dann hat das natürlich auch ja, irgendwo seinen Effekt dann nachher auch beim Wettkampf, ne? Weil wenn du dich da auch im Training schon so wegballerst, dann ja. Aber vielleicht, weiß ich nicht, sind auch einfach talentiert, haben auch viel, bringen auch einige Voraussetzungen mit, das richtige Mindset und dann läuft das, ja.
Ja, aber finde ich geil, wenn man so sportartübergreifend halt ballert. Ja,
voll.
Das ist
voll. Ballern ist immer gut.
Ja, definitiv. dann kommen wir jetzt so langsam auch zum Schluss. Als nächstes wäre jetzt die Überraschung der Woche dran. Da darfst du quasi alles nennen. Es ist alles erlaubt. Hauptsache, es hat dich irgendwo überrascht.
Die Überraschung, also was mich diese Woche überrascht hat.
Ja, genau.
Was mich diese Woche überrascht hat, boah, da muss ich jetzt mal kurz überlegen.
Ja, sonst würde ich meine schon mal präsentieren. Ja,
präsentier mal deine und dann habe ich noch eine Sekunde zum Nachdenken.
Und zwar ist es das tatsächlich jetzt, wir hatten ja vor 2 Wochen in Deutschland so einen halben Frühling schon irgendwo, dass die ersten schon kurz über den Deich gefahren sind, dass wir jetzt nachts wieder Minusgrade haben und irgendwo sich 6 Grad verdammt kalt anfühlen, wenn man jetzt draußen Sport machen will in Deutschland.
Okay.
Das ist so meine Überraschung der Woche.
Ich habe mir ist auch eine eingefallen und zwar, es zählt ja noch dazu Montag, als wir Montag angereist sind, und am Flughafen ausgestiegen sind und dann alle gesammelt haben, um auf den Bus zu warten hier für den Transport halt so an unseren Trainingsort. Hieß es auf einmal, ja, Max und Jason, kommt mal hier rüber. Und wir so beide so, hä, was ist jetzt hier? Und dann meinten die so, ja, hier, ihr habt irgendwie einen anderen Shuttle. Und dann kam so ein anderer portugiesischer Shuttlefahrer und meinte so, hat uns so gefragt, ob wir Max und Jason sind. So, ja, ja. Und dann so, ja, kommt mal mit, ist in die andere Richtung. Die anderen sind alle zu so einem Bus halt gegangen, ne? Und wir beiden sind so in die andere Richtung und haben beide uns so angeguckt, so, was ist hier los? Und wussten halt auch nicht, haben ihn dann so gefragt, so, ja, wir fahren ja extra special, wir haben hier einen schönen Mercedes und ihr fahrt mit dem Auto mit. Und da haben wir ihn so gefragt, ja, wieso? Also erstmal generell wieso, aber wieso wir beide? Und er hat uns nur so angeguckt und meinte so, keine Ahnung, ich bin hier nicht der Chef, ich bin hier nur der Fahrer. Und dann sind wir halt so mit ihm da zu zu der Tiefgarage da vom Flughafen gegangen, schön da in seinen Mercedes-Shuttle eingestiegen und hatten dann eine sehr entspannte und natürlich auch schnellere Fahrt an unseren Trainingsort. Das war für mich die absolute Überraschung der Woche. Keine Ahnung, mit welchem Karma das irgendwie zu tun gehabt hat. Wir wissen es bis heute nicht. Ich habe auch unseren Organisator vom Verband gefragt, ob irgendwie der da irgendwie seine Finger im Spiel hatte, aber der meinte auch so, nö, keine Ahnung. Vielleicht war es, weil wegen Corona dann die gemerkt haben, oh, nicht so viele im Bus oder so. Kann sein, ich weiß es nicht, weil der Bus war irgendwie auch klein. Aber ja, das war absolut eine Überraschung.
Ja, nicht schlecht. Dann, es gibt hier für den Podcast eine Spotify-Playlist. Du darfst einen Song draufpacken, den du halt entweder hörst, wenn du ganz entspannt einfach deine 20 Kilometer Rudern absolvierst oder halt, wenn du sagst, ey, ich brauche ein Lied, damit ich ordentlich in Fahrt komme bei 2000 Meter auf dem Ergo oder so.
Okay, dann nehme ich natürlich eins, was mich in Fahrt bringt, was ich auch vorhin gehört habe vom Belastung fahren. Und zwar ist das, ich weiß gar nicht, was davon der, ah doch, Bizep, also so wie Bizeps, nur also B-I-C-E-P, ohne S hinten.
Ja.
Und das Lied heißt Glue. Bringt mich richtig in Fahrt. Ist so ein elektronischer Song. Mag ich ganz gerne. Also das wäre so mein Song, der dazu kommt.
Ja, ich bin gespannt, wenn ich ihn nachher höre. Ich habe mitgebracht Work Hard, Party Harder von Alex M. Finde ich aktuell ganz passend, ist so auch gerade so eigentlich so mit jetzt mein Wecker-Sound, wenn ich morgens nicht hochkomme, geht erstmal das Lied an und dann komme ich hoch, Sportsachen an und erstmal
trainieren. Ist richtig so, ein bisschen Party muss man hier sich im Leben auch jetzt noch machen, trotz Corona.
Genau. Dann kommen wir mal zu meiner Lieblingskategorie, die heißt Wahrheit oder Pflicht. Mhm. Du darfst dir eins aussuchen. Was möchtest du?
Ich nehme Pflicht.
Ah, endlich mal wieder eine Pflichtaufgabe. ja, die letzten haben alle immer nur Wahrheit genommen. Deswegen, ich hatte ja dich vorhin im Vorgespräch gefragt, was mit deinem Instagram los ist, ob du das bewusst gelöscht hast oder was da irgendwo war, weil es war nicht mehr da. Und zwar hätte ich für dich als Aufgabe, wenn das irgendwo sich in dein Training mit integrieren lässt, dass du mal so einen kleinen Instagram-Takeover vom Laktatdusche-Account machst irgendwo, wie so ein Trainingsalltag bei dir aussieht.
Okay, kriegen wir hin. Ich hoffe natürlich, dass ich meinen Account wiederkriege, der leider gehackt wurde. Aber das kriegen wir auch hin. Ja,
Deal. Ja, sehr geil. Freue ich mich. Wenn die Folge dann raus ist, dann gebe ich dir die Zugangsdaten und dann gucken wir mal, wie wir das hinbekommen.
Alles klar, machen wir.
Sehr geil. Dann würde mich interessieren, was würdest du am Rudersport verbessern wollen?
Also am Rudersport, vieles. Aber ich glaube, wird schwierig, das hinzubekommen. Also Strukturen, IOC, ja gut, IOC ist ja schon wieder nicht nur Rudersport, aber so Verbandsstrukturen, sei es jetzt national, international, das ist sehr viel veraltet und verkrustet. Das könnte man alles noch ein bisschen moderner gestalten und das fände ich eigentlich cool. Also gerade auch im Hinblick auf, ich glaube, das wäre so eine Sache, die ich mir jetzt mal, die ich jetzt mal so mir rauspicke, wo ich sage, so Medienwirksamkeit und so Wirksamkeit Zuschauer, also Attraktivität für Zuschauer. Natürlich sind wir gebunden an dieses klassische Olympia-Ding, 2000 Meter und ne, auf den letzten 250 sitzen dann die Zuschauer und sehen dann irgendwie noch ein Achtel vom Rennen. Aber irgendwie, dass man das noch medial besser aufbereitet, also es wird auch schon immer mehr gemacht jetzt, dass man medial besser aufbereitet, dass man das streamt, dass man das irgendwie cool streamt mit auch Musik dazwischen und also ein bisschen auch partymäßiger, sage ich jetzt mal, einfach von der Berichterstattung. Und da einfach ein bisschen mehr die Leute abholt wirklich, ne, die jetzt vielleicht auch nicht jetzt im Rudern groß geworden sind, sondern auch Leute abholt, die einfach Bock drauf haben, sich Sport anzugucken und dann eben da auch hängen bleiben. Und dass dann Leute hängen bleiben, die vielleicht nur Sport interessiert, also die Sport interessiert sind allgemein, aber jetzt keine Ruderfreaks. Sonst guckt sich ein Ruderrennen eben eher der Ruderfanatiker an, der vielleicht auch Hobbyruderer ist. Aber dass man eben auch, so wie jetzt beim Biathlon, ne, da gucken halt im Winter einfach, meine Großeltern haben nichts mit Skifahren zu tun, gucken sich aber jedes Biathlonrennen an, weil sie einfach sportinteressiert sind. Und das fände ich für Rudern einfach auch geil, wenn man da eben ja ein bisschen mehr die Menschen abholt.
Ja, definitiv. Finde ich eine coole Idee. Interessant wären so Onboard-Kameras, falls es das nicht schon gibt, aber sonst normalerweise sieht man das gar nicht so, dass das so, meistens ist so die Vogelperspektive oder von der Seite.
Ja, wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Ja, gibt viele Sachen, die man da reinbringen kann. Und auch Wirksamkeit natürlich für Sponsoren. Sponsoren wirklich aktiv versuchen zu gewinnen, darüber natürlich dann auch eine bessere Medienwirksamkeit erzeugen und so weiter. Also da so ein bisschen den Kreislauf ins Rollen bringen. Das wird dem Rudern gut tun.
Dann, wer ist so dein Lieblingstrainingsbuddy?
Mein Lieblingstrainingsbuddy? Ich kann eigentlich nur sagen, mein Zweierpartner, weil wir sind jetzt ein halbes Jahr saßen wir auseinander, aber im Prinzip fahren wir seit 2014 zusammen Zweier. Sind immer, gut, jetzt haben wir auch mal ein bisschen rumgewechselt, aber waren schon wirklich wahrscheinlich über ein Jahr, wenn man zusammenrechnet, oder noch länger zusammen im Trainingslager, weil wir immer auf dem Zimmer sind, immer zusammen im Boot sitzen und irgendwie harmoniert das auch und wir verstehen uns und deswegen würde ich sagen, ist Felix Wimberger da mein Zweierpartner, da mein Lieblingstrainingsbuddy, weil wir haben uns da halt einfach eingespielt so als Team und jeder kennt den anderen in- und auswendig mit seinen allen Macken, die dazugehören und kann den anderen dann auch so nehmen, wie er ist deswegen, wenn ich einwählen müsste, dann nehme ich den.
Ja, das ist immer geil, so wenn man sich quasi blind versteht. Ja. So eine Freundschaften sind richtig Gold wert im Sport. Du hast schon gerade ein Stichwort gegeben, wenn man die Macken vom anderen kennt und die hinnehmen kann. Was würdest du sagen, ist so eine persönliche Macke von dir?
Ich Langschläfer normalerweise und dann eben auch, wenn ich dann früh raus muss, auch manchmal morgenmuffelig. Das ist auf jeden Fall eine Macke, weil das würde ich auch gerne mal, dass das anders ist, aber das bin ich wahrscheinlich einfach vom Typ her. Also ich wäre wahrscheinlich, also wir haben halt das Mannschaftstraining dann morgens um 7:30, aber ich wäre wahrscheinlich besser, wenn wir erst um 9 trainieren würden, aber ich muss mich daran immer anpassen. Also ich bin jetzt so morgens nicht der Aktivste, also gerade vormittags, ich bin eher Nachmittag auch, bin ich auch besser auch im Training. Also ich bin wirklich auch dann, mein einer Trainer hat mal gesagt, du bist wenn du Nachmittag bist, ruderst du 10% mindestens automatisch besser. Also das ist schon echt krass. Von daher Macke, Langschläfer, Morgenmuffel.
Ja. Was war deine größte Panne, die du dir mal so geleistet hast? Jetzt? Ja, irgendwo mal aus dem Boot gefallen oder Ruder vergessen?
Aus dem Boot gefallen auf jeden Fall, auch schon öfter. wobei hauptsächlich eben noch als ich jünger war. Also da würde ich sagen, da gehört das auch dazu. Das ist auch wichtig, dass das mal passiert. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen, was ich da jetzt erzähle. Oh, wir haben zum Beispiel mal, das ist auch schon wieder 8 Jahre oder 9 Jahre her, da haben wir mal bei einer Langstrecke, also musst du dir vorstellen, da bei einer Langstrecke ist es so, du fährst Zweier und fährst erstmal vom Steg irgendwie 6 Kilometer hoch zum Start und fährst dann 6 Kilometer gegen die Zeit, also fährt ein Boot los, fährst dann 6 Kilometer gegen die Zeit im Zweier und versucht halt wirklich dann so schnell wie möglich zu sein, ne? Also es ist wirklich nochmal dreifache Distanz von normal. Und da habe ich mal mit meinem Zweierpartner es geschafft, dass wir unser Boot zum Steg gebracht haben. Und es war halt alles on time. Also wir wussten, okay, so und so lange brauchen wir bis oben, irgendwie eine halbe Stunde vorher abgelegt. Und haben unser Boot zum Steg gebracht. Unser Boot lag dann im Wasser. Wir legen unsere Riemen rein, machen alles fertig, wollen ablegen, sehen dann, fuck, unsere Rollsitze fehlen. Also wir sitzen ja auf solchen Rollsitzen und die muss man halt vorher immer reinmachen. Und dann haben wir einfach unsere Rollsitze vergessen und schnell nochmal losgesprintet wie so ein Besenkter, ne? Die Rollsitze geholt, wie die Irren dann hoch zum Start gefahren, weil wir natürlich viel zu spät waren. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir es dann, ich glaube, wir waren dann auch gerade so nicht mehr rechtzeitig zum, also ich glaube, es ist auch zweimal passiert. Einmal waren wir, glaube ich, gerade so rechtzeitig und direkt umgedreht mussten losfahren und einmal waren wir auch schon spät dran und ich glaube, da mussten wir dann ganz am Ende allen anderen erst fahren, weil wir halt zu spät waren. Also ja, da gerade bei sowas, da passieren immer wieder solche Sachen.
Abschließend, was ist dein Lieblingsgetränk in der Offseason? Also man hört so vom Hören sagen, dass Ruderer sehr trinkfest sein können und wissen, wie man eine Party feiert.
Also ich muss sagen, dass ich echt, also die Frage zieht ja auch auf ein alkoholisches Getränk hin, glaube ich. Da bin ich auch teilweise, also eigentlich mittlerweile selbst in der Offseason auch gar nicht mehr so, dass ich da so viel trinke, aber wenn ich mir jetzt eins aussuchen müsste, ich sag mal zwei. Ein schönes, kühles Bierchen auf jeden Fall, trinke ich auch wirklich mal sehr gerne, gerade mit Freunden. Und das zweite ist Aperol Spritz. Das ist jetzt zwar eher so das für die weibliche Fraktion, aber ich finde es halt auch geil. So im Urlaub mit der Freundin irgendwo in Italien hinsetzen und einen kleinen Aperol oder jetzt letztes Jahr, als wir in Kroatien im Urlaub waren, im Segelurlaub, schön auf dem Segelboot den Sonnenuntergang genießen beim kleinen Aperolchen. Jetzt bin ich ja jetzt auch 30, da darf ich sowas.
Ja, nicht schlecht. Das wurde auch noch nicht so genannt, der Aperol Spritz. Gut, bevor ich mich jetzt hier oder wir uns von den Hörern verabschieden, darfst du noch jemanden nominieren, wo du sagst, der muss sich auch mal hier das antun und mal eine ordentliche Laktat.
Also da würde ich dir tatsächlich jemanden ans Herz legen, den will ich jetzt auch erstmal noch in meinen Podcast holen, aber den würde ich dir ans Herz legen und zwar ist das der Jason Osborne, weil ich glaube, der erstmal ist es ein cooler Typ und dem wird dir wahrscheinlich auch die ein oder andere verrückte Geschichte erzählen, sowohl jetzt aus dem Rudern als auch vom Radsport. Und ich finde den halt natürlich auch sehr spannend, weil der einfach ja auch jetzt diesen Shift machen will und ja so einen fließenden Übergang gerade schon macht, ne? Hat jetzt schon ein virtuelles Radrennen wieder gewonnen, die virtuelle Rad-WM, obwohl er eigentlich noch im Rudertraining ist. Und deswegen nominiere ich Jason Osborne.
Ja, nicht schlecht. Ich danke dir riesig für die Nominierung. Er wurde auch schon zum zweiten Mal nominiert. Annalena Pohl hatte ihn letzten Sommer schon mal nominiert, aber war bisher unerreichbares Ziel, ihn irgendwo zu kriegen. Da würde ich dann auch irgendwo auf dich als Wingman sitzen. Ich hatte ihm schon mal geschrieben per Instagram, aber das glaube ich nicht angekommen. Er hat da glaube ich
zu viele Anfragen. Ja, pass auf, also er ist ja glaube ich nicht so der Podcast-Typ, deswegen werde ich ihn erstmal ein bisschen aufwärmen und mit ihm einen machen und dann schicke ich ihn bei dir vorbei.
Alles klar, perfekt. Da danke ich dir. Ich danke dir vor allem gleich doppelt. Einmal für die Nominierung, einmal, dass wir jetzt hier so einen super Nachmittag hatten, uns auch wieder eine gute Stunde unterhalten haben, dass das irgendwo machbar war bei dir im Trainingslager. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war mal ein anderes Format, war mal eine neue Sportart. Ich hoffe auch, dass das bei den Hörern gut ankam und ich glaube, man hat gemerkt, ich war heute zu Anfang sehr, sehr nervös und habe mich dann aber doch irgendwo gefangen.
Ja, auch vielen Dank. Also mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Finde das auch immer wieder schön, sich da kennenzulernen, auch im Laufe so eines Podcasts. Und auch, dass du da ein guter Gastgeber bist. Deswegen drücke ich dir mit Jason die Daumen, aber auch mit weiteren Gästen, dass du das weiter schön aufbauen kannst. Also auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, immer wieder gern. Ich sag bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.